Ja, kleine Ergänzung noch zu vorhin, zu dem recht kurzen Interview. Ich hatte bei den Hobbys eine Sache nicht gesagt, und zwar, dass ich auch ganz gerne Projekte plane und handwerklich kleine Dinge im Haushalt umsetze. Das macht mir total Spaß. Vor allen Dingen mit dem Werkstoff Holz arbeite ich wirklich sehr gerne. Und so habe ich vor ein paar Monaten habe ich ein lang geplantes Projekt erfolgreich beendet. Ich habe für unseren Esstisch eine eigene Hängelampe aus dem ururalten Dachbalken gebaut. So was man jetzt für teuer Geld so bei solchen Märkten kaufen kann, das habe ich selber gemacht. Wunderbar. Ziemlich knifflig die ganze Sache gewesen. Ich musste natürlich planen, wo kommt der Strom rein, wo geht es hin, Kabel bestellt, Retro-Fassungen und topmoderne LED-Birnen, die trotzdem nicht spacig aussehen, sondern natürlich dazu passen. Und stundenlang habe ich gebastelt, habe das schön verzweigt mit Vakuumklemmen, wusste ich gar nicht vorher, dass es sowas gibt, kennen sich bestimmt der eine oder andere aus. Und ja, und dann kam die Stunde der Wahrheit, die Lampe hing an ihrem super Oldschool-Seil über unserem Esstisch und ich habe den Schalter gedrückt und nichts passiert. Kein Licht. Habe ich überlegt, ey, die Lampe hängt ordentlich, es sind alle Sicherungen drin, die andere Lampe geht ja auch, also was ist hier los? Ja, die Lampe verzeiht keine Fehler. Erst wenn alle Kabel wirklich richtig angeschlossen sind, erst wenn alles perfekt verbunden ist und wenn der Stromkreis geschlossen ist, das ist zumindest mein Laienverständnis, dann kommt der helle Schein. Vorher geht nichts. Es bleibt dunkel. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass auch einige, wenn nicht gar viele von uns Christen, genauso ein Lichtproblem haben in ihrem Glaubensleben. Es wird eigentlich irgendwie nicht richtig hell. Man würde so gern leuchten, man würde so gerne mal auf irgendeine Art und Weise Erfolg sehen, dass das, was man glaubt, auch was bringt. Aber irgendwie brennt nichts. Ist aber ein Riesenunterschied zu meiner Lampe. Nur es ist so, dass wir Christen davon ausgehen, dass auch in unserem Glaubensleben es erst leuchten kann, wenn wirklich alles perfekt läuft. Ein Großteil von uns Menschen ist überzeugt, dass erst dann ein geistliches Licht aufgeht, wenn in den Lebensfragen mir wirklich alle Dinge gelingen. Erst dann, wenn alles in Ordnung ist, dann sieht man ein Ergebnis. Erst wenn die Problembereiche ausgeräumt sind, wenn ich nicht mehr falle, wenn ich vielleicht sündenfrei bin, wenn ich die Dinge, die mich herausfordern, angegangen sind, dann kann Gott loslegen und dann fange ich an zu leuchten. Und wie cool wäre das, wenn man so eine absolute Disziplin hätte, wenn man das straight alles hinbekommt, wenn man immer liebevoll wäre, wenn man Weisheit ausströmt und vom Geist Gottes die ganze Zeit erleuchtet ist. Wenn es zum Beispiel ganz einfach gelingt, nicht mehr zu lügen. Würde ich vielleicht überraschen, aber ich lüge. Und zwar fast jeden Tag. Und das Spannende ist, ich sehe kaum eine Chance, damit aufzuhören. Und eigentlich habe ich es gar nicht vor, aufzuhören. Vielleicht schockt dich das. Und ich bin eigentlich ja auch ein Verfechter von Ehrlichkeit. Aber man kommt um so eine allgemeine Unehrlichkeit in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht drumherum. Vielleicht geht es dir da besser als mir, das ist super, aber vielleicht so als Gedanken, hast du schon mal den Begriff allgemeine Geschäftsbedingungen gehört? Bei jedem Einkauf im Internet muss man bestätigen, dass man die gelesen und verstanden hat. Gestern war ich in Dresden, da habe ich einen Parkschein über Handy gebucht, da musste ich auch ein Häkchen setzen bei, ich habe die Parkordnung durchgelesen und verstanden. Ja, Hand hoch, wer macht das konsequent? Ihr seid wenigstens ehrlich. Also ich habe schon viel im Internet bestellt und ich setze diesen Haken immer konsequent. Und genauso konsequent lese ich das niemals durch, was dort steht. Ja, man kann das auch mal probieren an der Kasse beim Netto, wenn man diesen Ausdruck kriegt, wenn man mit EC-Karte bezahlt hat und unterschreiben muss, erst mal durchlesen, was da steht. Da freuen sich alle, die hinter einem stehen. Also ich habe da auch noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, sondern es ist einfach eine allgemeine Geschichte. Jeder hakt das an. Und eigentlich soll man nicht lügen, aber jeder akzeptiert es in irgendeiner Art und Weise. Und ich gehe das Risiko ein, dass da was drinsteht, was mir hinterher auf die Füße fällt. Ich kann euch aber beruhigen, es gibt auch Lebensbereiche, wo mir es besser gelingt, Wahrheit zu leben. Und trotzdem ist es so, wenn es schon so in so einfachen Dingen so zur Akzeptanz wird, dass man da einfach ein Häkchen setzt, dass man, dass sich da die Unehrlichkeit unterbewusst breit macht, wie ist das dann im normalen Leben? Und auch wenn diese Dinge bei mir nicht funktionieren, auch wenn solche Sachen sich einschleichen in mein Leben, trotz dieser Unehrlichkeit und dieser Schwachstellen in meiner Leitung, kann ich sicher sein und trotzdem gilt es, ich habe manche Schwächen, und trotzdem darf ich ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus sein. Ab und zu gibt es dann in frommen Kreisen eine starke Erwartungshaltung. Und nicht wenige haben da das Gefühl, dem werde ich nicht gerecht. Man fühlt sich dann oft ungenügend, man fühlt sich sündig oder eben schlecht. Oder man ist enttäuscht von sich selber. All das kennt ihr sicher auch. Aber es ist eins wichtig, hier an dieser Stelle klarzustellen, vielleicht enttäuschend, aber vielleicht hast du es schon geahnt. Es wird dir im Leben nicht gelingen, den perfekten Zustand zu erreichen. Keine Dauerlichtleitung, wo alles perfekt ist, die dich immer leuchten lässt. Das ist für die Ewigkeit geplant. Und bis dahin bleiben wir Sünder. Sünder, denen vergeben ist. Wir werden nie fehlerlos sein, solange wir hier auf der Erde wandeln, sondern wir dürfen erlöste und begnadete Fehlermachende sein. In seinem Buch Unfertig, so heißt es, stellt Andreas Boppert, Leiter von Campus Schweiz, genau das fest. Dass das Schönste an unserem Glauben ist, dass ich Jesus als Unperfekter nachfolgen darf. So normal, wie ich bin. Ich muss nicht mit einem Schlag vollendet sein. Ich muss nicht sofort schöner sein, besser sein, frommer sein, um als Christ zu gelten. Ich muss nicht die Weisheit in Person sein, sondern wir müssen damit leben, dass solange wir auf dieser Erde sind, irgendwo an uns immer ein Schild hängt in Bearbeitung. Und das ist Gottes Plan für unser Leben hier auf dieser Erde. Und auch wenn der Weg noch lang ist, auch wenn du genau weißt, wovon ich spreche und weißt, ja, genau das sind meine Dinge, dort sind die Vakuumklemmen, die bei mir klemmen, dort ist die Leitung durchbrochen, dort ist das, was nie funktioniert, auch wenn echt viel vielleicht noch bearbeitet werden muss, gilt trotzdem, dein Ist-Zustand ist für Jesus genug. Schon jetzt. Jesus hat nicht erst am Ende deines Lebens Freude an dir, wenn alles klappt. Nein, jetzt. Jetzt in diesem Augenblick ist seine Freude über dich, auch über mich, Das ist seine größte Freude und das ist so eine wichtige Erkenntnis, die uns unbedingt weiterhilft. Ja, und es gibt die Bereiche in unserem Leben, wo wir problemlos Veränderung erleben, wo wir feststellen, ja, ich merke, da muss Veränderung hin und dann gelingt es uns, auch Dinge anders zu machen. Da merken wir, wie das sich verändert, wie Gott mit seiner Kraft hineinkommt und die Dinge leichter gehen. Aber es gibt auch Dinge, Verhaltensweisen oder andere Sachen, an denen scheitere ich immer wieder. Und manchmal ist das ein Kampf, der sich durchs ganze Leben zieht. Aber das soll uns nicht blockieren, sondern unsere Aufgabe oder vielmehr unser Privileg ist es, Jesus nachzufolgen, so wie wir gerade sind. Genauso unperfekt, so unfertig, so ungenügend. So sollen wir Jesus hinterherlaufen. Und darum geht's. So, nun ist der eine oder andere erinnert sich an diesen Vers von Paulus, der darauf hinweist, dass wir eine neue Kreatur sind, wenn wir Christen sind. Was ist denn nun damit? Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So beschreibt das Paulus im 2. Korintherbrief. Damit ist klar, es ist biblisch. Wir sind eine neue Kreatur. Gleichzeitig sind andere aber der Meinung, das kann auf gar keinen Fall stimmen, weil wenn ich mir meine Geschwister im Alltag anschaue, da brauche ich gar nicht lange stöbern und sehe, dass gestandene Christen ja doch schon die ein oder anderen Auswüchse von Unperfektion mit sich rumtragen. Das kann man deutlich sehen. Und da gibt es eine Spannung, neue Kreatur, aber trotzdem noch die Unperfekte. Und das ist nicht, das in Gemeinde ist klar, aber es kann man ja auch auf sich selber beziehen und wird auch jeder an sich selber feststellen, dass diese Spannung da ist, dass es diese beiden Seiten immer wieder geben wird. Ja, und das gilt es auszuhalten. Und wenn wir das Neue Testament im Hinblick darauf sehen, dann stellen wir fest, dass beide Seiten irgendwie richtig sind. Es ist nur wichtig, sie auch richtig zu betrachten und einzuordnen. Da schauen wir mal ins Johannesevangelium Kapitel 3, wo Nikodemus mit Jesus so im Vertrauen redet und Jesus sagt zu ihm, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus, der ist ein bisschen überfordert, stellt sich das alles bildlich vor, da geht so das Kopfkino an, wie soll das alles werden, das will ich jetzt gar nicht ausarbeiten. Jesus meint natürlich eine innere Geburt. Bei unserer leiblichen Geburt ist neben unserem Körper auch unsere Persönlichkeit entstanden und hat sich entwickelt. Und in dem Moment, wo Gottes Geist in mir andockt, wo er mit meinem Geist zusammenkommt, da gibt es diese Neugeburt, bei der diese neue Kreatur, von der Jesus spricht, entsteht. Und dieser neue Mensch in mir, der ist Jesus schon perfekt ähnlich. Das ist möglich mit der Auferstehung durch Jesus und dem Reich Gottes, was hier schon auf Erden sichtbar werden soll. So oft hat Jesus davon gesprochen. Aber wir sind eben noch nicht im Himmel, sondern wir sind noch auf dieser Erde und deswegen überschneidet sich das. Und deshalb ist auch noch so vieles kaputt, deshalb ist so vieles falsch und ungenügend. Aber diese Kraft des Kommenden, diese Kraft der Jesusähnlichkeit, des Perfekten, das kommt jetzt schon in unser Leben, Stück für Stück oder tröpfchenweise, so wie du es am besten dir vorstellen kannst. Das kommende Reich, das wird jetzt schon für uns spürbar und es wird jetzt schon sichtbar. Und deshalb können wir jetzt schon Gottes Gegenwart erleben, können in Beziehung mit ihm sein. Es geschehen Heilungen und Wunder an Leib, Seele und Geist. Das ist das, was wir jetzt schon erleben dürfen. Aber es gibt dann noch diesen irdischen Menschen. mein altes Wesen. Und das Ziel ist nun, dass dies immer weiter abnimmt und das Neugeborene, das Christusähnliche Wesen, stattdessen immer weiter wächst und sich in mir weiterentwickelt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Christus in mir soll größer werden, aber ich darf kleiner werden. Der Hebräerbrief nennt das Heiligung. Das ist der Begriff Heiligung, dass Christus wächst und ich abnehme. Und dieser sollen wir nachjagen, so beschreibt es der Schreiber, weil wir ohne diese Heiligung das Himmelreich nicht sehen werden. Das bedeutet nicht einfach warten und gucken, hey, wie wird es sich entwickeln, sondern Heiligung nachjagen heißt auch in Bewegung sein. Und das ist unsere Lebensaufgabe. Und diese Jagd hat ihren Höhepunkt in dem Moment, wo unser irdischer Mensch stirbt, wo wir diese Erde verlassen und mit dem als perfekte Christus-Nachfolger in die Herrlichkeit eingehen. Dann ist meine alte, unfertige Persönlichkeit vergangen und ich darf als neue, makellose Person weiterleben. Und dass man dem nachjagen soll, das war auch Paulus seine Hauptbotschaft eigentlich. Er schreibt im Epheserbrief: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und da geht es Paulus nicht um einen einmaligen Kleiderwechsel, so Kippschalter-Methode, sondern dieses neue Menschen anziehen, das ist eine tägliche Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss. Und dazu sind wir immer wieder aufgefordert, nicht mehr die stinkenden Lumpen tragen, sondern frisch gewaschen, gut riechende Kleidung, den neuen Menschen. Denn, so schreibt es Paulus im Korintherbrief im 2., wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Das sollen wir sein. Manchmal müssen wir eben immer wieder daran erinnert werden. Und das ist gut, dass wir das als Gemeinde auch untereinander tun. Und das ist nicht nur heutzutage so, sondern Paulus ermahnt uns da auch im Kolosserbrief, Kapitel 3, belügt einander nicht mehr, ihr habt doch das alte Gewand angezogen. Also Paulus erinnert die Kolosser daran, Mensch, es geht darum, immer diese Entscheidung zu treffen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, den habt ihr ausgezogen und habt das neue Gewand angezogen. Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Christus in uns mehr Raum geben, das ist unsere Aufgabe. Der Prozess der Erneuerung, die Heiligung, das ist das Ziel unseres Lebens. Und das dauert an. Und deshalb ist beides, die neue Kreatur und der alte Mensch, deswegen ist das beides immer noch da und parallel. Gottes Perspektive auf uns neu, also auf den neuen Menschen in uns ist, dass er nicht mehr sündigen kann, aber der unfertige Mensch ist noch da und existiert immer noch. Und deshalb ist es auch verständlich, warum es manchmal so zur Spannung kommt in uns, weil diese zwei Menschen in uns sind. Und diese Spannung ist auch da, weil wir der Meinung sind, Mensch, es muss doch automatisch gehen. Paulus schreibt dazu im Römerbrief, obwohl es mir nicht an Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Jetzt geht es mir so, dass Paulus ist ein Glaubensheld, ein Vorbild, was der alles erreicht hat. Das ist ja spektakulär. Und wenn selbst er zu dieser Erkenntnis kommt, wie sollte ich dann auf die Idee kommen, dass bei mir das anders ist? Dass es bei mir diese Probleme nicht geben darf. Und das war nicht eine Momentaufnahme, sondern Paulus hat das immer wieder in seinen Briefen betont, dass es nicht einfach nur ein schwacher Moment ist, sondern dass dieser Kampf in uns permanent ist. Wie so ein Ringkampf oder so eine Boxweltmeisterschaft, wo der alte Mensch in mir gegen den neuen Menschen kämpft. Und zum Glück ist es so, dass der neue Mensch ganz immer wieder mal gewinnt. Aber diese Spannung bleibt. Und auch wenn die Spannung da ist, auch wenn manches nicht funktioniert, bin ich kein schlechter Christ. Auch du bist kein schlechter Christ. Du musst dich deshalb nicht selber verurteilen. Du musst auf keinen Fall deine christlichen Aktivitäten einstellen, weil du sagst, das darf ich nur, wenn ich perfekt bin. Du brauchst nicht das Licht auslassen. Nur weil du das Gefühl hast, dass du zu schwach bist oder dass Gott mit dir nichts anfangen kann. Weil du so eine jämmerliche Funzel bist. Versagst du manchmal? Bist du manchmal egoistisch? Bist du störrig? Bist du neidisch? Sind das deine Themen? Gott hat ein ganzes Buch geschrieben mit Menschen und über Menschen, die genauso waren wie du. Menschen mit Ecken und Kanten, teilweise sehr unvollkommene Typen. Meine Lieblingsperson ist Simson aus dem Richterbuch, kann ich nur empfehlen, wie Gott mit ihm den Weg geht, obwohl das so ein schräger Typ ist. Und genau mit diesen Menschen hat Gott Geschichte gemacht. Er hatte gar keine anderen. Und wenn wir perfekt wären, wenn wir von Grund auf gut wären, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Wäre umsonst gestorben, weil er genau dafür auf diese Welt gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist. Und das darf in uns leben, dieses Bewusstsein, Gott ist nicht der Ankläger, der nur darauf wartet, uns eins draufzuhauen, wenn was nicht funktioniert, sondern Gott ist der Vergeber, der von Herzen gerne das vergibt, wenn wir ihm das bekennen, was nicht läuft bei uns. Und deshalb dürfen wir ihm vertrauen und deshalb dürfen wir auch immer wieder ihn einladen, uns zu verändern, so wie er es für richtig hält. Diese Erkenntnis ist wichtig, aber sie darf uns nicht dazu führen, dass wir uns in die Ecke setzen nach dem Prinzip, ich bin halt nun mal so. Wir dürfen uns da nicht selbst verdammen, sondern wir dürfen frei atmen. Aber wenn wir uns darauf ausruhen, dass Gott ja alles tut und wir selbst nichts verändern müssen, dann schießen wir ein bisschen am Ziel vorbei oder ganz konkret. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so einen populären Wunsch zum Geburtstag und sicher habt ihr das selbst schon entweder auf eine Karte geschrieben oder mal gelesen, bleib so wie du bist. Furchtbarer Wunsch. Bleib auf keinen Fall so wie du bist. Das sollte auf jeder Geburtstagskarte stehen. Mach euch da Mut, das mal zu testen bei der nächsten Gratulation. Hey Carsten, alles Gute, bleib bitte nicht so wie du bist. Kommt richtig gut. Man sollte es dann erklären und nicht sofort zum Getränk übergehen. Aber es wäre ein angebrachter Wunsch zu jedem Anlass. Akzeptiere dich, akzeptiere die Grundlagen, die du hast, aber verändere dich oder lass dich verändern. Immer weiter zu dem, was Gott sich wirklich vorstellt mit deiner Person. Gott möchte das, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Christus ähnlicher werden. Nimm die schlechten Sachen in deinem Leben konkret in Angriff. Tue Buße, wenn dir Dinge leid tun. Das ist ganz klar. Bring die Sachen vors Kreuz und bitte um Vergebung. Und das ist das, was Jesus zugesagt hat, uns zu vergeben. Und dieses Umkehren, dieses konsequente und wiederholte Abkehren von schlechten Dingen, das ist das, was für neues Wachstum sorgt, wo Dinge heil werden und wo wir uns in der Art und Weise entwickeln, wie Gott sich das vorstellt. Und das bleibt ein Prozess, das bleibt geprägt von deinen Entscheidungen, deine Entscheidung, die Richtung zu wechseln, deine Entscheidung und auch die Bereitschaft, dich korrigieren zu lassen. Und natürlich werden wir auch immer wieder mal eine falsche Entscheidung treffen. Und dann ist es eine wiederholte Umkehr. Dann ist es jeden Tag diesen neuen Menschen anziehen. Und manchmal ist es einfach nur eine Feinjustierung, wo wir schon gut unterwegs sind und Gott sagt, hey, guck mal, es geht noch besser. Und Gottes Geist ist in uns, darauf können wir vertrauen und das ist das, was die Veränderung anregt. Und er wird uns immer wieder an die Dinge erinnern, die auch in uns sind, die aber eigentlich nicht da hineingehören. Und der Geist hat uns wach gemacht. Und erst dadurch haben wir überhaupt die Möglichkeit, über sowas nachzudenken und zu entscheiden, ob wir nun unserem eigenen folgen oder ob wir dem Gott, mit dem wir in Beziehung leben dürfen, Raum geben, indem wir diese störenden Dinge Stück für Stück angehen und rausräumen. Paulus schreibt dazu im Römerbrief: Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Geist Gottes in uns ist und dass er uns weiterführen will, dass der neue Mensch, die neue Kreatur immer weiter wächst, so wie es Gott gefällt. Und da braucht es manchmal Geduld an manchen Ecken und manchmal scheint es auch festgefahren zu sein. Und ich denke, du brauchst nicht lange überlegen und dir fällt eine Sache ein, wo es dir genauso geht, wo es scheinbar unlösbar ist, die sich so festbeißt, festklammert, wie so ein Klotz an Bein. Sei dir gewiss, Gott hat das im Blick und ihm ist nichts unmöglich. Und wir können ihm das überlassen und seinem kraftvollen Eingreifen überlassen. Und an dieser Hoffnung können wir uns festklammern. Und diese Hoffnung, dass Gott wirklich hilft, das hilft uns auch damit zurechtzukommen, wenn eben nicht in jedem Moment oder auf jede Art und Weise das rüberkommt, was Christus sich eigentlich oder was wir uns vorgestellt haben. Gott will uns verändern, das braucht Zeit. Und es ist die Frage, gibst du Gott die Zeit, dich zu verändern? Und gibst du dir selber die Zeit? Und für die Gemeinschaft ist wichtig, gibst du anderen die Zeit, dass Gott auch sie verändert? Jeder von uns ist in diesem Prozess der Veränderung, Prozess des Wachstums. Wenn wir uns das bewusst machen, dann hilft uns das total im Miteinander. Dann sehe ich meinen Bruder oder meine Schwester, aha, im selben Prozess wie ich wahrscheinlich. Und Gott hat eine Leidenschaft für jeden Menschen. Und Gott möchte mit jedem gehen, möchte mit jedem unterwegs sein und ihn weiterentwickeln. Egal in welcher Phase der Veränderung er gerade ist. Und deshalb sollten wir auch jeden mit der gleichen Begeisterung annehmen. Wir bleiben eine Gemeinschaft von Sündern. Wir alle brauchen Vergebung und Veränderung. Und deshalb dürfen wir mit uns und mit den anderen geduldig sein, gnädig sein, weil Gott ist zum Glück mit uns auch geduldig und gnädig. Und deshalb dürfen wir jetzt schon Licht sein für ihn. Amen.